2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der vierte, nein, ach echt Blödsinn, es ist Mittwoch, der 1. Oktober und ich habe zu Gast Stefanie Fiebrich aus Berlin. Hallo Steffi.
Hallo.
Wir sprechen hier heute vor dem Spiel am Samstag, das ist dann der 4. Oktober um 13 Uhr, das früher mal Kult-Derby genannte Spiel FC St. Pauli gegen Union, im momentan eher als Krisen-Derby anzuzeichnen. Und dich habe ich eingeladen. Man kennt dich als eine der Stimmen vom Textilvergehen und auf Twitter unter Rudelbildung.
Ganz genau.
Erzähl doch mal, was du beim FC Union noch so machst.
Das ist schön gesagt. Ich mache eigentlich gar nicht wirklich was beim FC Union, aber andererseits natürlich auch wieder schon. Also ich gehöre nicht zum Verein, ich bin da nur Mitglied. Ich fotografiere relativ häufig an Spieltagen und mache halt Fotos für die Webseite vom Textilvergehen, aber auch für die Webseite vom Verein, wenn denn was gebraucht oder gefragt wird. Oder der Hausgrafiker nimmt manchmal welche von meinen Fotos für den Kalender oder so Sachen. Das geht manchmal an Zeitungen oder Zeitschriften. Und ich schreibe für eine kleine Zeitung, ein kleines Magazin in Köpenick, das Maulbeerblatt. Und da habe ich halt eine Union-Kolumne. Und da treffe ich regelmäßig eigentlich Leute, die auch für Union Sachen machen, die nicht unbedingt Spieler sind und vielleicht auch nicht unbedingt der Präsident sind, sondern eigentlich ganz normale Fans, die im Umfeld mit ihren Mitteln und mit ihren Ideen was für den Verein tun. Also das sind zum Beispiel Leute, die im Nachwuchsbereich arbeiten oder die in der Frauenabteilung anfangen, Sachen aufzubauen und ein Frauenfußballfest organisieren. Oder das sind die Behindertenbeauftragte von Union zum Beispiel, die eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde dazu kamen. Und halt so wirklich Leute, die engagiert sind, die meistens ehrenamtlich sind und die einfach sich darum kümmern, dass der Verein so ist, wie er eben ist. Mhm. So, das ist meins.
Ja, Ehrenamt ist ja ein schönes Stichwort, wenn wir nachher nochmal über RB Leipzig sprechen, aber da kommen wir dann später raus. Und es gibt natürlich noch einen weiteren oder Nebenaspekt, warum ich ausgerechnet dich dann gefragt habe, ob du kommen möchtest, weil wir haben demnächst die Chance, dich auch live zu sehen, nämlich am 30. Oktober in den Fanräumen, wo du zugegen bist für eine Lesung. Warum?
Da freut mich ganz doll drauf. Ich habe ein Fußballbuch geschrieben. Bring mich zum Rasen ist der Titel und ich darf bei euch lesen, weil die Fanräume mich noch bevor es erschienen ist gefragt haben, ob ich bei euch lesen möchte. Und das war so ein gegenseitiger Vertrauensvorschuss, so ein bisschen so, man kennt sich so vom, ja weiß ich nicht, aus diversen Netzwerken und denkt, doch, das passt sicherlich. Und ich habe mir jetzt gerade angeguckt, was und vor allem wo die Fanräume eigentlich sind und bin gleich nochmal so begeistert, weil das war mir so eigentlich gar nicht klar.
Im Herzen des Stadions.
Ja, toll. Fantastisch. Ist wirklich schön. Ist wirklich, wirklich schön. Und ja, ich hoffe, ihr kommt total zahlreich und dass ich euch gut unterhalte.
Genau, also Donnerstag, 30. Oktober, 19:30 Uhr. Schreiben wir alles nochmal rein. Ist auf Fanräume e.V. natürlich auch verlinkt. Kriegen wir hin, machen wir nochmal Werbung auch dann gerade kurz vorher. Ich bin einer von den drei Leuten mit Twitter-Account, die das Buch noch nicht bei Amazon oder anderen Quellen gekauft haben, sondern ich möchte das dann gerne an dem Abend erwerben. Ich habe aber so ein bisschen im Vorwort schon mal blättern können und ein Satz bin ich drüber gestolpert. Da steht drin, mich hat ein Verein gefunden. Was ja eigentlich andersrum ist, meistens.
Schon.
Warum hast du das so formuliert?
Weil ich eigentlich glaube, dass es nicht so sehr Bestimmung ist, wie man als Fußballromantiker gerne glauben möchte. Ich glaube, das ist schon so, dass man für das erste Mal zum Fußball gehen nur immer so halb gute Gründe hat. Also das ist am Anfang halt nicht eine Überzeugung, mit der du irgendwo hingehst, aber du merkst dann schon, dass du dahin passt oder auch nicht hinpasst. Also das ist ja die Möglichkeit, besteht ja auch immer, dass man sich da einfügt oder auch nicht einfügt. Und ich habe irgendwie einen Verein gefunden, dem ich mich gerne angeschlossen habe. Das war aber ein, wie ich finde, ziemlich langsamer Prozess. Also das hat einfach ein paar Jahre gedauert. Das war nicht so irgendwie knallpengen, das muss jetzt das sein und große Liebe, sondern das war tatsächlich so, dass das Verhältnis durch, auch durch Arbeit, auch durch Fotografieren, also durch die Dinge, die ich da eben tue, näher wurde und ich dann irgendwann Mitglied geworden bin und ich mich dem halt irgendwie angeschlossen habe. So würde ich es beschreiben.
Okay, und der Verein hat aber dich gefunden, ist ja schon eine Formulierung,
die
sagt, es hätten auch Leute um dich ringen können.
Der hat mir den Platz gelassen. Ja, tatsächlich würde der Satz stimmt doch deshalb, weil ich immer was brauche, wo ich Platz habe, um mich zu entfalten. So, und es gibt halt relativ viel, wo du in der Konsumentenhaltung eher erwartet wirst. Und das sehe ich bei Union eigentlich gar nicht so. Also ich habe tatsächlich ziemlich von Anfang an den Raum gehabt, da die Sachen zu machen, die mich interessieren, also dem auch nachzugehen, was mich interessiert. Man hätte mich mit hochklassigem Fußball nicht gekriegt, sondern man kriegt mich mit einer Fankultur, mich kriegt man mit irgendwie Gesprächen, die einfach möglich sind, mit einer Diskussionskultur, mit all diesem, was so drumherum passiert. Und da, glaube ich, hätten das andere Vereine eher schwer gehabt. Und trotzdem gucke ich nach wie vor immer mal woanders. Ich gehe so wahnsinnig gerne immer noch zum Amateurfußball, weil das so ungezwungen ist, weil das so frei ist. Also ich brauche das immer mal so zur Erdung. Mhm. Und trotzdem ist halt irgendwie klar, wo ich hingehöre, für mich jedenfalls, so inzwischen.
Okay. Kommen wir nochmal zum Buch konkret. Der Untertitel ist, wie Fußball mein Leben veränderte. Und du hast dann 26 einzelne Geschichten, wo du mit Leuten sprichst, Leute porträtierst. Wenn jemandem das jetzt noch nicht reicht als Beschreibung, warum sollte er sich das Buch zumindest mal irgendwo ausleihen oder im besten Fall kaufen?
Betet geht. Ich bin ein großer Fan von Bücher ausleihen. Ich habe das auch immer so gemacht. Das ist, glaube ich, ein Buch für Leute, die wahlweise Fußballfans sind und darin sich selber wiederfinden, weil es sehr viele verschiedene Perspektiven auf Fußballfans gibt. Jedenfalls hoffe ich das. Also das war zumindest meine Idee davon, zu sagen, das gibt einfach mehr als diese, naja, Fußballfans werden gerne halt so als eine Masse wahrgenommen, als was total homogenes, und das ist halt überhaupt ja nicht so. Und ich habe mir, glaube ich, ein paar Leute einfach gesucht oder auch von mir erzählt oder von jedenfalls Geschichten versucht zusammenzutragen, wie Leute auf ungewöhnlichem Weg an Fußball rangekommen sind oder die einfach eine andere Art haben, mit dem Thema Fußball umzugehen, als man es landläufig so gehört hat. Wir haben vor allem Leute, die sich gar nicht für Fußball interessieren, hinterher erzählt, dass man das überhaupt nur Leuten zu lesen geben sollte, die Fußball doof finden oder nicht verstehen, was die Faszination daran ist. Also das wäre sozusagen die zweite Gruppe der Leute, die unbedingt lesen sollten.
Muss ich das meinem Vater mal in die Hand drücken?
Okay. Ich fand es schön. Also das waren interessanterweise teilweise, also einmal war eine junge Frau dabei, die sagt, du, ich als Fußballmutti fühle mich darin total gut aufgehoben. Das fand ich ganz süß, also das fand ich total charmant, aber es gibt halt einfach auch viele andere Blickwinkel. Und ich glaube, das macht es aber auch für Leute interessant, die zum Fußball hingehen, weil man dann irgendwie seinen Nebenmann vielleicht doch mal anders anguckt oder sich fragt, meine Nebenfrau, vielleicht hat die ja doch eventuell Ahnung, zieht das mal in Betracht. Und das finde ich eigentlich, das war eigentlich mein Anliegen dabei.
Okay. Jetzt hast du natürlich durch die Arbeit dann ja auch irgendwie ein bisschen Bezug zum Journalismus, zum Publizieren an sich. Trotzdem stelle ich mir das immer noch vor, es ist doch ein ziemlicher Angang, dann auch tatsächlich ein Buch rauszubringen. Wie lange bist du mit der Idee schwanger gegangen, bevor du dann gesagt hast, okay, jetzt wird's ein Buch?
Das ist auch wiederum eigentlich eine total absurde Geschichte. Ich habe eine E-Mail gekriegt von einer jungen Frau, die sich als Lektorin bei Schwarzkopf und Schwarzkopf herausstellte. Das wusste ich aber in dem Moment noch nicht. Ich kriegte halt eine E-Mail, da stand drin, du hast da neulich einen Text veröffentlicht. Ich habe für Morgenpost Online eine Zeit lang geschrieben. Und die meinte, der war total lustig. Ich glaube, wir sollten uns mal kennenlernen. Und ich dachte, okay, Schwarzkopf, mal kennenlernen, mach ich. Und ich habe mich mit der im Café getroffen und die hat mir dann kurz mal vorgestellt, das Programm, das der Verlag so hat, und hat mich dann gefragt, ob ich irgendwo mich darin wiederfinde und mir ein Buch vorstellen könnte. Und ich dachte, ja schon, aber worüber denn? Also mir war das tatsächlich überhaupt nicht geheuer. Und dann haben wir halt irgendwie so ein paar Sachen überlegt. Und ich habe gedacht, ja, so ein Fußballbuch schon, aber ich bräuchte halt irgendwie ein Konzept. Und das habe ich dann relativ schnell entwickelt, muss ich mal sagen, eigentlich auf dieses Angebot hin. Und habe gedacht, naja, jetzt machst du ein Konzept, schreibst mal einen Probetext und guckst einfach, ob die das haben wollen. Und wenn sie doof finden, geben sie dir halt keinen Vertrag. Ist okay. Dann blockst du halt einfach weiter. Und tatsächlich fanden die das gut und haben gesagt, ja, der Text, der müsste vielleicht ungefähr dreimal so lang sein, aber den finden wir eigentlich gut und doch, das klingt eigentlich auch total überzeugend und wisst ihr was, wir machen ein Buch. Und da habe ich immer noch gedacht, die verarschen mich. Also, weil ich irgendwie immer dachte, naja, komm, also ich komme aus, ich schreibe viel, ich habe eine gewisse Übung darin, ich habe irgendwie relativ lange schon Sachen veröffentlicht, aber das waren halt nie Dinge, die länger als einen Spieltag über interessant waren. Und das war das, wovor ich mich so ein bisschen gefürchtet habe, dass ich was finde, was nicht so auf den Moment bezogen ist. Und das hat sich dann aber irgendwie ganz gut gelöst, glaube ich. Mhm.
Und die Anschlussfrage, die da natürlich kommen muss, machst du noch eins?
ehrlich gesagt, ich plane gerade was, das hat aber überhaupt nichts mit Fußball zu tun.
Ach so. Okay, ja, schön. Also ich freue mich da sehr drauf und wird bestimmt klasse. 30. Oktober.
Genau.
Jetzt müssen wir das Niveau des Gesprächs leider ganz stark senken, bevor wir zum Spiel kommen. Das wird dann schlimmer. aber als nächstes reden wir über den Protest, den es bei euch gab gegen RB Leipzig, wie auch immer man den Namen dann ausspricht, ob man das Rasenball nennt oder Rasenballsport oder wie auch immer. Und natürlich zum einen, weil das uns ja auch noch bevorsteht. Also wir spielen erstmal im November in Leipzig und dann erst in der Rückrunde zu Hause. Aber eure Aktion ist die, die mir bisher von den Protesten, die es gab, am besten gefallen hat, weil ich halte von dem Boykott, den man gerade auf Auswärtsfahrten macht, sehr wenig. Weil ich immer denke, das klappt dann ohnehin nicht. Du hast dann da einen Block, der nicht ganz leer sein wird. Du hast dann irgendwelche Leute, die da rumlaufen und dann sieht das halt so halbgar aus. Und dann hätte ich lieber das so wie Rostock gemacht, die da mit 5000 Leuten hinfahren und sagen, und im Zweifel reißen wir euch das Ding hier ab. jetzt ist es natürlich so, bei euch habt ihr ein Heimspiel gehabt. Das heißt, es war schon mal eine ganz andere Situation. Da war es dann aber so, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen trotzdem 15 Minuten Schweigen, also mit ihr meine ich jetzt Selinas Wuhle-Syndikat, was ja die Aktion angeleiert hat, dann aber ja auch vom Verein unterstützt und ihr habt dann diese 15.000 schwarzen Ponchos verteilt, die dann das Ganze zum Trauern, wie auch immer, auch grafisch dargestellt haben. Rückblickend, fandst du die Aktion sehr gut? Hättest du dir Sachen noch besser gewünscht oder war das schon so das, was ja für ein Heimspiel eine angemessene Geschichte ist?
Ich war vorher eigentlich ein bisschen skeptisch. Also das eine war, ja, das hat das Wuhle-Syndikat eingefädelt, aber das haben alle Fanclubs mitgemacht, sonst hätte das so nicht funktioniert. Und das war das, was sich letzten Endes auch als der beeindruckende Punkt herausgestellt hat, dass tatsächlich dieses ganze Rund von der Waldseite über die Gegengerade bis hinter Tor, eben mit Ausnahme des Gästeblocks, hat mitgemacht. Und nur so kann sowas funktionieren. Also alle waren, haben das mit diesen schwarzen Ponchos mitgemacht. Also das sah tatsächlich einfach schwarz aus. Und es gab halt auch ein großes Banner drumherum, weil die Fanclubs gesagt haben, wir möchten klar machen, dass wir nicht Leipzig-Fans scheiße finden. Das ist nicht der Punkt. Sondern die Art und Weise, wie in Leipzig an den Fans vorbei Fußball produziert wird. Und das ist, finde ich, ein schmaler Grat zu gehen. Also, weil man halt nicht mitteilen will, Menschen aus Leipzig, ihr seid alle doof. Das war tatsächlich nicht das Anliegen. Und wir haben gleichzeitig die Situation gehabt, dass wir uns am unteren Ende der Tabelle eher befanden und gesagt haben, unsere Mannschaft braucht auch jede Unterstützung, die sie kriegen kann. Und das ist Arsch gegenüber der eigenen Mannschaft, jetzt da die ganze Zeit nichts zu machen. Und deswegen hat man sich halt auf diese Sache geeinigt, dass man irgendwie sagt, wir zeigen, wogegen wir genau sind. Deswegen gab es halt dennoch ein großes Transparent, das auch ums ganze Stadion lief und an der Stelle hing, wo sonst die ganzen Fanclub-Fahnen sind. Also der Zaun war komplett immer schwarz umrandet. Und da stand halt drauf, was sich die Fans hier so vorstellen. Also was für die so eben so Werte sind wie Mitbestimmung und auch, naja, eine Tradition ist immer schwer, das ist ein komischer Begriff, aber dass es halt irgendwie so Dinge gibt, bei denen Mitbestimmung für mich ein ganz zentraler Punkt ist, die man sich als Fan nicht nehmen lassen sollte und die ein Verein den Fans eigentlich zugestehen muss, wenn er eine Fußballkultur haben möchte. Und dass es eigentlich eher um solche Sachen ging, das wurde halt mit dazu verschriftlicht und danach dann halt wurde bedingungslos die Mannschaft angefeuert. Und ich fand, das hat extrem gut funktioniert, weil auch wirklich alle mitgemacht haben. Ich glaube, ich habe nur eine dramatische Frage. Was muss ich tun, wenn jetzt ein Tor für Union fällt? Dazu kam es dann aber erst später glücklicherweise, so dass sich das erübrigt hat. Nee, aber ich fand es eine sehr, sehr gelungene Aktion, die mich auch ungeheuer beeindruckt hat.
Also ich habe es auf Sky dann in der Einzeloption auch gesehen und habe cool. auch immer gedacht, oh, lass sie jetzt bitte kein Tor schießen, das wäre total blöd. Lass bitte auch RB kein Tor schießen, natürlich. und dann diese letzten 10 Sekunden, wo dann runtergezählt wurde und dann dieser Konfetti-Orkan startete, das war, also hatte ich am Fernseher Gänsehaut, das sah total klasse aus. Ich denke, im Stadion war es dann wahrscheinlich nochmal ein Vielfaches dessen.
Ja, also das war großartig. Das war einer dieser großartigen Momente, wo man auch echt dabei gewesen sein möchte. Also wo man auch sagen kann, so, hier, ich hab mit dir gemacht. Und auch gerne.
Okay. Habt ihr euch jetzt, ich habe die Textilvergehen-Sendung zwar gehört, aber ich glaube, übers Rückspiel habt ihr euch noch keine Gedanken gemacht. Also was wäre denn da dann ein angemessener Protest? Das gleiche in Grün? Oder haltet ihr auch einen Boykott für möglich?
Ehrlich gesagt, ich kann das sehr schwer beurteilen. Ich glaube, dass es auch sehr darauf ankommt, wie sich bestimmte Sachen sportlich bei Union entwickeln, dass man das davon abhängig macht, dass man halt irgendwie sagt, so, kann ich diese Mannschaft da jetzt hinschicken, ohne so zu unterstützen? Und andererseits, wie du schon sagst, es wird immer Leute geben, die in der Nähe wohnen und dann einfach mal hingehen, die halt nicht in Fanclubs organisiert sind und das nicht zur Kenntnis nehmen. Also ich glaube, dass das schwer durchzuhalten ist. Aber ich habe zumindest bis jetzt noch nicht gehört, wie das gestaltet werden soll. Ich halte Boykott nicht für ausgeschlossen, das will ich damit nicht gesagt haben. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Also bei uns geht die Tendenz ganz klar dahin hinzufahren und nicht zu boykottieren, was natürlich nicht heißt, dass man da nicht dann auch seinen Protest, wie auch immer, äußert.
Klar.
Aber das eben auf eine andere Art und Weise. Gut, es gab noch eine Frage vom Fanclub Grenzenlos St. Pauli auf Twitter, nämlich ob es auch Gegenstimmen bei euch, insbesondere die Form betreffend, gab. Habt ihr, also ihr habt sicherlich ja vorher eine große Diskussion gehabt. Wie habt ihr die Leute ins Boot geholt, die den Protest vielleicht doof fanden? Gerade auch dieses, ich darf jetzt 15 Minuten meine Mannschaft nicht unterstützen.
Ich glaube, dagegen hat tatsächlich niemand was gehabt. Es gab halt 2 Wochen vorher ein Treffen der ganzen Fanclubs und da das so eine breite Basis hatte und man sich halt darauf verständigen konnte. Also es war halt wirklich, es war relativ lange vorher, 2 Wochen halt, geplant und besprochen wurden. Und ich glaube, die haben das einfach gut weiter kommuniziert. Also das war, glaube ich, nicht der Punkt. Also die Gegenstimmen gab es eher nicht, dass man überhaupt was macht und dass es so aussieht. Darauf konnte man sich im Großen und Ganzen verständigen. Und dann ist es, glaube ich, so, dass das persönliche Beleidigungslevel bei jedem Menschen woanders liegt. Und das wird da, da gibt es dann halt irgendwie den Begriff Rattenball, den ich öfter schon gehört habe und dann in dem Kontext halt wieder, den ich auf T-Shirts gesehen habe, was jetzt nie so mein Geschmack wäre, aber das gab es halt quasi dazu, aber nicht als Gegenstimme so. Und es gab aber natürlich auch Leute in der Diskussion bei den Fanclubs, die gesagt haben, naja, wenn wir nichts sagen, überlassen wir ja Leipzig unser Stadion, wie finden wir denn das? Und man konnte sich dann doch im Großen und Ganzen darauf verständigen, das halt immer 5 Minuten aus und danach sind wir einfach 3-mal so laut. Und das war okay. Also das hat halt wirklich keine, das gab niemanden, der diese ganze Sache nicht mitgetragen hätte oder der sich im Stadion anders verhalten hätte. Also das war einfach gut kommuniziert.
Du hast trotzdem in eurer Sendung gesagt, das war für mich schwer auszuhalten, diese Viertelstunde, weil die anderen waren dann laut und das war doof.
Ich stand das erste Mal in meinem Leben da, wo ich sonst nie stehe, nämlich unmittelbar neben dem Gästeblock. Ich stehe sonst tatsächlich auf der anderen Seite, auch zum Fotografieren, und ich war da aber aus Gründen, ich überlege gerade welchen, weil wir Besuch hatten und noch Karten brauchten und nur noch für diesen Sektor welche gekriegt haben und alle auch zusammenstehen wollten. Und dann halt sahen wir uns plötzlich in Sektor 4 hinterm Tor, halt neben dem Gästeblock. Und es war tatsächlich schwierig, das so zu erdulden, weil du sonst wegsingen würdest, war dann halt direkt neben meinem Ohr. Also die Gegengrade hat es wahrscheinlich nicht so mitgekriegt oder nicht in der Lautstärke oder drüben die Waldseite auch eigentlich nicht, weil ich weiß, wie die Akustik in dem Stadion ist, aber wenn du direkt daneben stehst, dann sitzt du schon da und denkst so, normalerweise würde ich ja jetzt ein anderes Lied singen. So. Und du bist auch, das ist das Fatale daran, versucht so mitzuwippen.
Bei der anderen Melodie, weil sie
na klar. Ja so ähnlich, naja, da ist irgendwie, die Dinge haben alle einen Rhythmus und haben irgendwie, die haben ja auch ihre Kapos und ihre Trommeln dabei. So ist es ja nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass Leipzig keine Leute mitbringt, die nicht auch ganz gut sortiert sind. Kann man wirklich, also man kann daran viele kritisieren, dit aber sicher nicht. Also die reisen schon mit einer großen Unterstützung an.
Das hast du vorhin schon gesagt, der Unterschied zwischen RB Leipzig als Vereins oder was auch immer Konstrukt und den einzelnen Fans. Also das ist ein Punkt, der mir auch total wichtig ist, weil wer bin ich denn, dass ich den Leipziger Fans sage, ihr seid doofe Fans, schlechtere Fans, was auch
genau,
immer.
Genau, genau. Das finde ich, sehe ich halt exakt genauso, weil ich auch, also wenn ich mir so angucke, wo sowas her entsteht, oder ich verstehe zumindest, warum die Leute in Leipzig sagen, es gibt für mich dort nichts anderes. Ich kann nicht zum Fußball gehen, da wo ich ständig Prügeleien zwischen Lok und Chemie habe. Das geht halt nicht. Und ich bin auch nie wirklich scharf auf 6., 7., 8. Liga. Das brauche ich auch nicht. Und dann gibt es da dieses großartige Stadion. Gibt es eine Stadt, die eigentlich eine Fußballkultur hat und auch immer hatte. Und wo die Leute einfach seit Jahren auf dem Trockenen sitzen. Und letzten Endes hat Leipzig als Stadt wirklich Fußballtradition, das kann man nicht anders sagen. Das ist halt eben nicht dieser dahingebastelte Verein, an dessen Nachhaltigkeit ich durchaus zweifle. Und ich, für mich ist halt ein Verein nicht denn, also wenn ich da nicht mitmachen kann, wenn ich mich als Normalsterblicher daran nicht beteiligen kann, dann ist es für mich irgendwie kein Verein, sondern ist es irgendwie so eine Absurdität eigentlich. Und da hätte ich persönlich Schwierigkeiten, mich zu identifizieren oder mich da in irgendeiner Weise einzubringen. Aber ich kann den Hunger nach Fußball und nach diesem ganzen Drumherum, den kann ich so verstehen, dass ich nie sagen würde, die Leute, die das machen, sind aber doof. Sind sie nicht. Sind sie nicht. Die haben einfach keine Wahl.
Sehr schön. Sehe ich genauso. Also, ich bin auch gespannt, was man macht, wenn man gut, werden wir vielleicht nicht unbedingt erleben, was man macht, wenn man das zweite, dritte, vierte Heimspiel gegen RB Leipzig hat. Also da Bundesliga-Vereine ab demnächst dann
bestimmt.
Das nutzt sich ja auch irgendwann ab und man wird dann halt müde und man kann nicht immer 15.000 Ponchos verteilen und naja.
Genau.
Gut, aber vielleicht geht der Kelch ja dann tatsächlich an uns vorüber im wahrsten Sinne des Wortes und ab nächstem Jahr dürfen sich dann andere damit beschäftigen. Kommen wir zum Spiel am Samstag. Krisenderby habe ich vorhin schon gesagt, also um das Wort Derby nochmal zu strapazieren, was natürlich völlig deplatziert ist an der Stelle. Aber 14. gegen 15., das ist nicht das, was wir beide vor der Saison erwartet haben, gehe ich mal von aus.
Also für euch kann ich das ja nicht sagen. Euch habe ich für ihr Settled gehalten, das stimmt. Bei uns war es von Anfang an eine Wundertüte, weil relativ klar war, dass mit einem neuen Trainer da sehr viele Umbrüche erfolgen und auch erfolgen müssen. Der hat jetzt eine Reihe von auch durchaus unpopulären Entscheidungen getroffen und ich hoffe, ehrlich gesagt, der wird damit ein glückliches Händchen haben, weil ich glaube, dass Norbert Döwel ein guter Mann ist. Aber ich glaube, für ihn ist es halt gerade irre schwer, weil er nicht vorweisen kann so richtig. Also weil er, also vorweisen im Sinne von Punkten. Und das war aber schon so, dass ich mich auf jeden Fall auf so eine Saison eingestellt habe, in der nicht alles gelingen wird, in der sich Dinge verändern und Veränderung heißt auch, dass es dir wegrutschen kann, so dass du auch halt mal das untere Ende der Tabelle siehst. Ich hoffe, dass es nicht eine Abstiegssaison wird, aber selbst das schließe ich nicht aus.
Ich habe mir jetzt im Vorgespräch nochmal oder vor der Sendung nochmal angeguckt, wer bei euch weggegangen ist und dann bin ich die Namen durchgegangen. Boah, also so richtige Knaller vor der Saison waren da eigentlich gar nicht bei. Also ich weiß, zu Glinker hast du eine persönliche Beziehung, der ist ja
inzwischen. Das klingt so schön, wie du es sagst. Stimmt so natürlich nicht ganz. Ich mag den einfach nur, ich glaube, der kennt mich gar nicht. Okay.
Aber ansonsten, also Terodde, gut, ja, der trifft jetzt in Bochum, wie er will, aber ansonsten war das jetzt vor der Saison auch nicht abzusehen, dass das so ein Riesenverlust wird. Dann euer geliebter Herr Stuff, der schon seit Ewigkeiten da war. Ja. Und gut, dann ist jetzt halt auch noch Herr Matuschka gegangen, der ja aber auch nur noch Ergänzungsspieler am Anfang der Saison war. Wo ist denn da der große Substanzverlust? Wer von denen wiegt denn so schwer? Also Matuschka wahrscheinlich außerhalb des Spielfelds, aber warum ist das so ein großer Umbruch?
Also Substanzverlust ist, glaube ich, gar nicht das richtige Wort. Ich sehe eigentlich auch eine Mannschaft, die jetzt deutlich verjüngt und deutlich verstärkt ist. Was fehlt, sind so Automatismen. Also dass du nicht kein eingespieltes Team hast. Und das ist auffällig. Und vor allem auch, dass noch relativ viel so nachkam bis zum letzten Tag der Möglichkeiten, wisst ihr, im Transferbereich. Das war dann schon wirklich so bis auf den letzten Knall. Und das bin ich eigentlich nicht gewöhnt. Normalerweise machen wir irgendwann im Sommer unser Mannschaftsfoto und dann sind verdammt nochmal doch alle da. Außer jemand ist krank. Aber im Grunde genommen war das schon, war ich eigentlich die Situation gewöhnt, dass ich meine Mannschaft kenne, bevor es ernst wird. Dass ich die zumindest so im Laufe der Testspiele im Sommer irgendwie doch so zusammenkriege, dass ich eine Idee habe, mit welcher Mannschaft ich in die neue Saison starte. Das hatte ich dieses Mal überhaupt nicht, weil sich viel verändert hat, auch in, wer jetzt in der Startelf steht und wer vorher in der Startelf stand zum Beispiel. Also das gab immer mal wieder zum Beispiel, wir haben einen Spieler, den ich sehr, sehr schätze, das ist Martin Dausch, der in der letzten Saison nicht weil er doof ist oder weil er schlecht ist, sondern auch aus familiären und anderen Gründen nicht so zum Einsatz gekommen ist, der jetzt öfter spielt beispielsweise. Dann gibt es irgendwie Nachrücker aus der zweiten Mannschaft. Dann gibt es halt wirklich neue Spieler, die tragende Rollen übernommen haben. Dann gibt es einen neuen Kapitän und auch das ändert auf dem Platz was. Also da verschiebt sich so das Gefüge und klar auch Personalwechsel und dazu kommt halt ein Trainer, der sich was anderes vorstellt als der Trainer davor. Und es gibt insgesamt ein ganz anderes Bild. Also es gibt ein ganz anderes Bild von dieser Mannschaft, die da jetzt ist, der ich echt viel zutraue, wo ich aber noch nicht sehe, dass sie das Selbstvertrauen haben, das auch echt zu machen. Und das macht mir so ein bisschen Sorge. Also das ist halt so das, wo ich noch nicht einschätzen kann, wie lange die brauchen, um sich so zu finden, dass sie das geregelt kriegen. Und ich hoffe, es wird sein, bevor wir abgestiegen sind.
Okay, ja, das hoffe ich dann auch. Von den Neuzugängen, also die mir vom Namen her so ein bisschen was sagen und die jetzt auch regelmäßig zum Einsatz gekommen sind, das ist einmal Sebastian Polter aus Mainz,
großartiger
der
jetzt aber,
glaube ich, noch angeschlagen ist.
Ja, also bei dem ist nicht klar, ob der in Hamburg spielen wird oder nicht. Wenn er fit ist, darf er auf jeden Fall. Der hat halt sich am Knie verletzt im letzten Spiel. Also auch eigentlich eine total bescheuerte Verletzung. Der ist halt extrem unglücklicher Sturz in so einer Rinne hängen geblieben, also irgendwie im Beton und hat halt eine doppelte Risswunde am Knie und konnte das nicht richtig belasten und konnte nicht richtig mittrainieren. Und jetzt ist halt die spannende Frage, ob er einsatzbereit sein wird oder nicht. Also das weiß man tatsächlich nicht. Ich habe mir heute nur die Pressekonferenz angeguckt und es hieß, wenn, dann unbedingt. Das ist halt wirklich jemand, der von jetzt auf sofort einen Stammplatz hatte, weil er absolut großartig ist. Und ansonsten wird es schwer.
Dem wünsche ich natürlich alles, weil ich sehe gerade, der hat am selben Tag Geburtstag wie ich.
Oh!
15 Jahre jünger. Naja. Dann habt ihr geholt von Rapid Wien Christopher Trimmel.
Mhm. Och, gesetzter Mann. Also tatsächlich ist auch jemand, der spielt einfach. Seit er da ist, der ist halt einfach da. Auch unstreitig.
Und Toni Leistner.
Aus Dresden.
Bei Dresden aber gar nicht so häufig gespielt.
Siehst du, das weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass er in Dresden war und ein Freund von mir, der regelmäßig Dresden fotografiert, war total begeistert und sagte, Mensch, hat Union ja gut gemacht, das ist ein total toller. Und auch das ist jemand, der von Anfang an in der Startelf stand. Das ist so jemand, der sozusagen 99% sensationell ist und dann eh einen Bock schießt. Und das ist so, das tut mir immer so furchtbar leid, weil ich den, weil der mir so sympathisch ist. Und ich hoffe immer, dass ihm das nicht allzu bald wieder passiert.
Womöglich am Samstag, ja. ja, da müssen wir natürlich über Tusche trotzdem reden. Also Tusche war immer das, was bei uns quasi Fabian Boll war. Und Fabian Boll hat es jetzt halt aus meiner Sicht auch, Gott sei Dank, geschafft, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, zu gehen. Wird jetzt sogar Co-Trainer bei der U23, bleibt im Verein, alles super.
Ja.
Und genau das ist bei euch schiefgegangen.
Das ist genau das, was ich mir gewünscht hätte, dass Tusche das schafft, über sein doch nicht kleines Ego zu springen und zu sagen, ich bin in meiner letzten Saison hier, da gebe ich alles, was ich für diese Mannschaft tun kann. Ich kann nicht Kapitän sein, wenn ich nicht zielsicher die ganze Zeit auf dem Platz stehe, finde ich. Also ich finde, Kapitän sollte jemand sein, der einfach gesetzt ist. Und für ihn war das, glaube ich, aus vielen Gründen ein Problem. Also einfach, weil er den Leitwolf gewöhnt war. Und das soll dann halt jemand anders machen, der jünger ist. Und dann halt irgendwie die Idee, ich bin körperlich fit und darf aber nicht spielen. Warum denn nicht? War schwierig. Und dann halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also es war so, er war nicht glücklich mit seiner Situation. Und wenn Tusche schlechte Laune hat, haben wir alle was von. Also das war dann eine Situation, die man irgendwie lösen müsste. Mein Wunsch wäre halt tatsächlich auch gewesen, er hält diese Saison aus Und danach war es eigentlich so, dass völlig klar war, dass Tusche bei Union bleiben muss, weil was denn sonst? Also ja, das war halt wirklich irgendwie, das hätten sich alle gewünscht, so dass er das diese Saison einfach so schafft. Aber da hätte er echt einen Schritt zurück sich nehmen müssen und das ging, glaube ich, nicht. Also da ist er auch nicht der Typ dafür. Das ist halt einer, der vorwärts prescht und eine große Klappe hat, also aber nicht unberechtigt eine große Klappe hat, sondern halt auch wirklich mit was dahinter. Aber dem das Umgekehrte total schwer fällt und der sich dann auch nicht entsprechend, naja, clean machen kann. Und ja, das tut mir halt bis heute leid, weil ich denke, das hätte so nicht auseinandergehen müssen. Das ist echt nicht nötig gewesen. Andererseits, wenn er in Cottbus spielen kann, und Cottbus ist für ihn halt einfach auch zu Hause. Das ist, er kommt von da, er hat seine Familie da, seine Freunde da. Und ich war immer der Überzeugung, wenn Tusche mal die Nase voll hat von Berlin, dann ist es Cottbus. Mhm. Und okay. Ist dann halt so gewesen, ja.
Aber angenommen, er wäre jetzt wirklich einfach gegangen und hätte gesagt, okay, ich spiele jetzt hier noch ein Jahr bei Energie oder zwei, mir egal, dann wäre ja vielleicht eine Rückkehr möglich gewesen. Jetzt kam aber ja das Interview in einer Zeitung, die ich weiterhin nicht verlinken werde. Ist das jetzt noch möglich? Kann der nochmal wiederkommen?
Ach, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass es so Sachen gibt, die irgendwann, naja, vielleicht eine Aussprache erfordern und vielleicht auch eine Einsicht erfordern. Ich weiß nicht ganz genau, an welcher Stelle im Verein man ihn so gesehen hat. Wir haben einen ehemaligen Spieler, das ist Sebastian Bönig, der so mit 26 gesagt hat, ich bin hier aussortiert, das ist okay, ich lebe damit, woanders möchte ich nicht spielen, ich lasse das mit dem Fußball. Der dann einfach eine ganz andere Karriere eingeschlagen hat, der saß dann ein Jahr lang bei Union in einer Geschäftsstelle und hat da ganz gut, der hatte auch eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann oder irgend sowas. Der hatte jedenfalls eine kaufmännische Ausbildung, saß dann im ersten Jahr in einer Geschäftsstelle, hat nebenbei seine Trainerscheine gemacht, ist dann, hat dann im Nachwuchs trainiert und ist jetzt Co-Trainer. Also ist halt irgendwie, es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten. Und da wüsste ich jetzt nicht, was exakt für Tusche der Weg ist, weil ich nicht weiß, was er außer Fußball kann. Das gebe ich zu, aber das ist, weil ich es nicht weiß, nicht weil es nicht da ist. Und ich denke doch auch, dass man eben sich über bestimmte Sachen aussprechen kann. Und wenn man denkt, guter Typ, der kann was und wir wollen den und so, dann kriegt man das auch wieder hin. Nicht im Moment. Also im Moment, glaube ich, ist die Bereitschaft dazu eher im negativen Bereich. Aber ich glaube nicht, dass das für alle Zeit so bleiben muss.
Hat er denn für ein Jahr unterschrieben oder für zwei, weißt du das?
Ich glaube, dass er so ja 3 Jahre da bleiben darf. Also ich kann dir nicht sagen, wie das die neue Staffel ist, aber ich glaube, der hat für den Anfang sogar die Garantie, dass er spielt. Und doch, ich meine, der hat einen 3-Jahres-Vertrag. Ich weiß nicht, ob das mit Option ist, mit verlängert sich wenn, aber irgendwie, das war so der Zeithorizont.
Okay. Na ja, gut, das ist natürlich dann auch nochmal eine lange Zeit. Aber im Interview hat er sich doch in erster Linie auch auf euren Trainer eingeschossen, auf Herrn Düvel, oder? Mehr haben da ihr Fett nicht weggekriegt, oder?
Ja, ich glaube, da haben irgendwie zwei Chefs nicht rauskriegen können, wer der größere Chef ist. Ah, okay. Also so das war mein subjektiver Eindruck. Ich habe es gelesen und habe irgendwie gedacht, das ist eigentlich nicht halb so viel Zündstoff, wie man denkt. Weil das ein Spieler, der nicht spielt und bis dahin Stammelf war, enttäuscht ist und sauer ist, das finde ich total nachvollziehbar. Und gegen wen der wettert, ist auch klar. Gegen den Mann, der ihn nicht aufstellt. Also daran war für mich jetzt so nichts wirklich Überraschendes. Ich glaube, ich nehme Tusche tatsächlich persönlich übel, dass er sich ausgerechnet dort positionieren musste. Mhm. Das finde ich halt nicht cool. Also, na.
Ja, und es hat immer so ein bisschen den Hauch vom Nachtreten, wenn man das auch macht, wenn man weg ist. Und
klar.
Das, denke ich halt, muss eigentlich nicht sein.
Nee, großer Frust, aber das ist trotzdem besser, in solchen Momenten zu sagen, so, ich ärgere mich, ich tue es im Stillen. Alle haben es gesehen, also alle haben gesehen, was da passiert. Ich habe Tusche in seiner ersten PK in Cottbus gesehen und dachte, der winkt gleich, der steht gleich auf und geht raus und sagt, ey, ich habe mich vertan, ich will das doch nicht. Das war, oh, das hat mir wirklich wehgetan.
Okay, na gut, das wird er dann irgendwie schon überwinden und ich glaube, für Energie sieht es ja jetzt inzwischen so schlecht in der Tabelle auch nicht mehr
aus. Nee.
Vielleicht kommt er sogar nochmal hoch und dann nochmal an die alte Försterei.
Und ich glaube auch, dass du tatsächlich in der Situation einen Spieler wie Tusche brauchen kannst. Also wir hatten das auch. Also wir hatten auch in der Oberliga und ich überlege gerade, war damals die Regionalliga und die dritte Liga noch identisch, ja, war. Da hatten wir einen etwas betagteren Herrn, der total großartig war, der wusste einfach bei 11 Metern, wie es geht. Der wusste vorm Tor, wo er stehen muss. Der ist nämlich wahnsinnig viel rumgerannt, aber der war extrem sicher in dem, was er getan hat. Und weil du in bestimmten Ligen halt auch nicht diesen Hochgeschwindigkeitsfußball spielst, ist es da total brauchbar. Also ist es ein echter Mehrwert.
Okay.
Und von daher kann ich mir vorstellen, dass Tusche tatsächlich an Energie Cottbus im Moment mehr Freude hat, wenn er spielt, weil er einfach seine Stärken zeigen kann, weil er die einsetzen kann. Und das, glaube ich, war bei Union, zumindest nach dem, was sich Norbert Löwe vorstellt, was er spielen lassen möchte, dann, wenn es mal funktioniert, da hätte er nicht reingepasst. Also da sind, glaube ich, ganz andere Fähigkeiten gefordert.
Okay. Was für Fähigkeiten braucht ihr denn Samstag? Was hast du dir denn?
Ach, ich habe ein bisschen Angst, wie gesagt. Ich sehe so krassen Stürmermangel bei uns. Bei Union, finde ich, ist das Problem im Moment weniger die Abwehr. Das funktioniert ganz gut und dann kommt man bis irgendwo vors Tor und dann nicht mehr weiter. Also ich glaube, eure Abwehr hat nicht allzu viel zu tun.
Ja, das ist also noch weniger Tore geschossen als wir, das stimmt.
Das ist tatsächlich eins der der Punkte aus dem letzten Spiel, die wir so mitgenommen haben, dass insgesamt zu wenig auch aufs Tor geschossen wird. So, und klar, wenn du das nicht machst, triffst, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass da mal was passiert, auch eher gering. Und wie gesagt, sollte Sebastian Polter dann auch noch ausfallen, was ich tatsächlich nicht hoffe, dann wird's schwierig. Dann wird's wirklich richtig schwierig.
Der hat als einziger zweimal getroffen und ja, ansonsten noch vier Leute mit einem Tor, ja. Okay. Ja, werden wir sehen. Also bei uns ist es natürlich so, dass es total super wäre, wenn unsere Abwehr wenig zu tun hat, weil wir haben ja keine Abwehr, die sind ja alle.
Achso, das könnt ihr nicht.
Nee, also wir können das schon, aber die sind alle angeschlagen, genau, verletzt, sonst was. Also wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, irgendwie fünf, die durchaus zur Stammverteidigung gehören könnten, die alle nicht da waren. Ich glaube, es entspannt sich jetzt ein bisschen, aber zum Beispiel der Kapitän, also sprich Sören Gonta, wird auch wieder nicht fit rechtzeitig. Von daher ist das tatsächlich so die Achillesferse. Und wenn man dann beim FSV Frankfurt 2-0 führt und sich dann noch drei Dinger fängt, dann zeigt das halt auch, dass man defensiv stabiler sein könnte, sage ich
ja mal. Ja, nee, das ist bei uns auch so. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie keine Leute hätte, aber tatsächlich sind die, die halt genau an der Stelle verstärken sollten, dass die gerade alle aus den unterschiedlichsten Gründen mit den verschiedensten Verletzungen ausfallen. Das ist tatsächlich gerade, ist gerade unser dünnes
also
Stückchen.
Also und Parensen sind beide nicht fit, ne? Richtig?
Na, Micha Parensen war das letzte Mal zumindest auf der Bank. Also der kommt, und bei Eggemann wüsste ich es eigentlich nicht, aber die hören ja auch nach hinten. Wir haben halt keinen Sturm. Okay. Also die ganzen Offensivkräfte sind eher so, also teils tatsächlich so was Banales wie erkältet und teils halt wirklich, dass sie an längeren Sachen laborieren, was doof ist.
Ja, und danach wird es dann aber ja mit Sandhausen und Aalen kommen die schlagbaren Gegner, also dann müsst ihr jetzt bei uns nochmal die Niederlage mitnehmen und danach.
Du sagst das immer so, du sagst immer, das ist schlagbare Gegner, ich habe uns in Heidenheim verlieren sehen.
Wir haben in Aalen auch gnadenlos 2-0 verloren und in Aue 3-0, also von daher.
Ich nehme eigentlich im Moment so jedes Spiel, wie es kommt und so mit Blick auf die jeweilige Verfassung der gesamten Mannschaft, die halt sehr schwankt einfach. Ich sehe da nicht so richtig Konstantes. Also ich sehe nichts, was gefestigt ist halt. Und das macht es halt gerade auch ein bisschen schwer.
Wie wirst du das Spiel denn verfolgen, die 90 Minuten?
Zu Hause. Also Fernseher.
Live.
Du weißt schon. Also, ja, unbedingt.
Das
ja.
Der böse Sender.
Ja. Nee, Real Life kann ich nicht aushalten. Das ist tatsächlich, ich muss vorher gucken, ich kann's nicht nachgucken. Ich hab's probiert, geht nicht. Ist mir nicht möglich.
Okay. Habt ihr schon einen Termin, wenn ihr eure Sendung nach dem Spiel macht?
Wir sind am Verhandeln. Das wird entweder der Sonntag oder der Montag.
Und das macht ihr ja inzwischen auch live, ne?
Ja. Ja, dem, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber dem Rautenradio seid ihr dankt.
Das ist völlig okay. Ohne das Rautenradio gäbe es uns auch nicht. Also insbesondere ohne Herzi.
Genau.
Das wäre bei uns auch nie dazu gekommen, dass wir eine Sendung machen, wenn Herzi nicht wäre.
Genau.
Von daher ganz liebe Grüße. Okay. Mein Zettel ist leer. Ich habe alles abgehakt, was ich fragen oder anbringen wollte. Hast du noch Sachen oder möchtest du unseren Hörern noch was mit auf den Weg geben vorm Spiel?
Ach, ich hoffe, dass alles schön wird, wisst ihr? Also ich hoffe einfach, dass sich alle vertragen, dass es irgendwie keine blöden Sachen dazwischen gibt, die es trotzdem ja immer mal geben kann. Und ich hoffe, dass wir am Ende der Saison sowohl als auch nicht mehr da unten neben Tabellenkeller rumkrabbeln werden.
Ein wunderschönes Schlusswort. Hätte ich nicht besser machen können. Alles klar. Vielen Dank, Steffi.
Vielen Dank
für deine Zeit und dann noch einen schönen Abend. Mach's gut.
Sehr gerne. Euch auch.
Ciao. Ciao.